ich habe mir gedacht, weil es die letzte Predigt ist in dieser Serie, fassen wir nochmal ein paar Fakten über Samuel zusammen, weil der Rest der Predigt geht nicht so viel um Samuel. Punkt 1, wir haben von Nanni gehört, ganz am Anfang mal, dass Samuel ein lang ersehntes Kind von einer Mama war, die keine Kinder kriegen konnte. Das ist Wunder am Anfang der Samuel-Geschichte schon. Und was machen sie? Die Hanna gibt den Sohn einfach dann in den Tempel als Opfer für Gott. Und dann wächst er bei Eli auf und lernt von Eli, was man so geistlich alles können musste. Und er wird früh berufen von Gott. Ihr erinnert euch bestimmt an diese Geschichte, wo Samuel nachts aufwacht und sagt, hey Eli, was willst du von mir? Du hast mich gerufen. Und Eli sagt, nee, habe ich gar nicht. Und beim dritten Mal dann sagt, hey, hör mal hin. Und wenn du die Stimme hörst, dann ist es Gottes Stimme, die dich ruft. Und dann sag einfach, hey, hier bin ich. Und er macht es. Und Samuels Aufgaben waren unter anderem, dass er Prophet war, dass er Priester war, dass er Richter war, dass er Leiter des Volkes war. Und dass er diese Aufgabe auch hatte, den ersten König und auch den zweiten König, by the way, zu salben und einzusetzen. Und er macht Dinge, also Samuel muss Dinge machen in seinem Glaubensleben, die er gar nicht gut findet, wie zum Beispiel diesen König einzusetzen. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte, dass sich Samuel sehr, sehr darüber aufgeregt hat, und das ist noch sehr freundlich ausgedrückt, dass er das eine absolute bodenlose Frechheit fand vom Volk Israel, dass sie sich einen König gewünscht haben. Dass er dann auch hingeht und sie warnt und sagt, ihr könnt einen König, also Gott gibt euch einen König, aber wird halt kacke mit diesem König, wird nicht gut werden für euch. Und es wird auch alles. Und Samuel war bis zu seinem Lebensende ein integrer Mann. So sehr, dass er die Söhne, die er einsetzt, die seinen Job machen sollen, die einen richtig, richtig schlechten Job gemacht haben, mit der Grund sind, also die Söhne von Samuel, dass das Volk Israel gesagt hat, wir wollen gerne einen König haben, weil deine Söhne sind keine guten Richter und keine guten Leiter. Und trotzdem ist er bis am Ende dran geblieben, dass er auch gesagt hat, auch wenn ich das nicht gut finde, ich werde trotzdem für die Leiterschaft beten. Ich werde trotzdem dranbleiben und glauben, dass Gottes Hand und Gottes Führung darin sein wollen. Und wir haben uns die Geschichte von Saul angeguckt, der gut gestartet hat und am Ende nicht so gut aufgehört hat. Und es ist wie bei so einem Marathon. Ich bringe dieses Bild immer mal wieder gerne, weil anfangen zu laufen ist nicht schwer. Auch im Glaubensleben, wenn wir losgehen, am Anfang ist alles immer cool und Hype und yeah und Jesus und oh, ich bin so verliebt. Und dann laufen wir eine Weile mit Jesus unterwegs und plötzlich wird es so, oh, warum habe ich es nochmal angefangen? Oh, ich habe ganz schön anstrengend. Ey, boah, mein Gott, du hast ganz schön krasse Regeln, die finde ich eigentlich gar nicht so cool. Und dann stehen wir plötzlich da und finden das alles gar nicht mehr so cool wie am Anfang. Und hier ist aber ein Punkt, dran zu bleiben, bis zum Ende durchzuhalten, den Lauf zu vollenden, wie die Bibel an verschiedensten Stellen sagt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir reden heute, nehmen wir uns ein Negativbeispiel ein bisschen her, um zu schauen, was können wir vielleicht für unser Leben am Ende des Tages besser machen. Habt ihr da Lust drauf? Ja? Sehr gut, ihr seid noch da. Ja, es ist warm und... Naja, starten wir. Also das Thema heißt Saules Ungehorsam. Und wir schauen uns zwei Beispiele an da davon. Und ich bin davon überzeugt, und das ist eine meiner wirklich tiefen Grundüberzeugungen, Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Wir können vieles opfern, wir können vieles tun, wir können ganz viel dienen. Aber wenn Gott uns was sagt und wir tun das nicht und denken, naja, komm, dann spende ich mal einen Huni mehr in die Church rein, findet Gott nicht so cool, wie wenn wir auf das hören, was er sagt und was er von uns wünscht. Und vielleicht wird es heute Morgen ein bisschen herausfordernd für dich. Aber wir wollen uns anschauen an diesen beiden Beispielen, wie Saul Gott auch ein Stück weit entehrt hat, durch die Art und Weise, wie er mit seinem Calling umgegangen ist, mit seiner Berufung und auch, wie er, dass er Dinge nicht so gemacht hat, wie Gott es gesagt hat. Dass er dachte, und hier kommt der wichtige Cliffhanger schon zu Beginn, dass er dachte, er weiß es besser als Gott. Wer die Geschichte von Saul kennt, weiß, dass Saul sich den einen oder anderen Fehler geleistet hat. Unter anderem können wir lesen, dass er in 1. Samuel 13 und 14 hat er Samuels Job übernommen. Also sie waren im Kampf Und sie wollten ein Opfer opfern, um Gott einfach gnädig zu stimmen und zu sagen, hey Gott, wenn wir dich gnädig auf unserer Seite haben, dann werden wir auf jeden Fall gewinnen. Und Samuel, was auch immer Samuel macht, er kommt in den Augen Sauls zu spät. Und Saul denkt sich, ja, okay, warte mal, ich habe ja da jetzt schon zwei Jungs losgeschickt. Ja, das sollte ich vielleicht jetzt schnell mal noch was opfern, nicht, dass die nachher sterben, weil ich nicht rechtzeitig geopfert habe. Und weil Samuel sich zu viel Zeit gelassen hat. Und ich liebe das, wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Herr-der-Ringe-Fan. Und da gibt es ein Zitat von Gandalf, der sagt, ein Zauberer kommt nie zu spät. Er kommt immer genau dann, wann er ankommen wollte. Und ich glaube, genau so ist es bei Gott auch. Gott kommt nie zu spät. Er kommt immer genau dann, wann er es beabsichtigt hat. Aber wir sind ganz oft so ungeduldig, dass wir sagen, Herr Gott, ich mach mal. Und ich weiß ja auch deutlich besser wie du. Deswegen weiß ich auch, wann der richtige Moment ist. Und deswegen mache ich einfach mal. Und Saul opfert und Gott findet dieses Opfer absolut schrecklich und sagt, du bist über deine Aufgabe hinausgegangen, du hast Dinge getan, zu denen ich dich nicht aufgefordert habe, du hast ein Opfer gebracht, das mir noch nicht mal wohlgefällig war. Warum? Weil du zu ungeduldig warst. Und das war der erste Strike, den Saul bekommen hat. Und das ist das Schöne, Gott ist ja kein Gott, der sagt, du machst einmal einen Fehler und dann hast du sofort für immer bist raus aus dem Spiel, sondern er gibt dir Chancen. Ich finde es zum Beispiel spannend im Vergleich, wenn ich schaue zu Mose am Anfang und er aus Wut mit seinem Stab gegen den Stein haut und Gott sagt als Konsequenz, habe ich nicht zu dir gesagt, okay, du kommst nicht mehr ins verheißene Land. Das ist manchmal schon krass, wie Gott so manchmal indifferent wirkt. So, er hat seinen Plan und er macht es gut und alle Ehre Gott. Ein Muster erkennen. Einmal gehst du so drauf und einmal sagst du, ja, okay, lass mal 5 gerade sein. Und hier sehen wir, er hat diesen ersten richtig großen Fehler gemacht. Er hat was geopfert, was er nicht hätte tun dürfen. Und Gott stellt sich trotzdem noch dazu, sie gewinnen auch diesen Kampf und es geht aber dann weiter. Und ich weiß nicht, ihr kennt mich jetzt in der Zwischenzeit auch und ihr wisst, der eine oder andere weiß, ich bin tendenziell super ungeduldig. Also wenn ich was will, dann gehöre ich zu der Kategorie Mensch, die will das jetzt. So, deswegen ist auch, sind so die Phasen, so wenn ich auf was Großes spare zum Beispiel, dann bin ich immer so jemand, der, also wenn es zu Weihnachten und Geburtstage und so weiter, wo man so Geschenke bekommt, dann habe ich meistens immer so eine ganz große Sache und sage, hey, schenk mir nichts großartig, ich habe da so ein Kästchen aufgestellt und ich sammle für was Größeres. Und dann kann ich mich da unterstützen, bevor du mir irgendwas schenkst, was eh nur rumsteht und ich nachher wegwerfen werde, weil ich Deko einfach nicht gut finde. Weil es staubt nur ein und macht Arbeit. Also für mich, jeder, der Deko liebt, Halleluja. Aber ich halt nicht. Und Männer im Raum nicken. Und ich hasse diesen Moment zu warten. Und vor allem, je näher du dann diesem Ziel kommst, und dann denkst du, ah, okay, es fehlt nur noch so ein bisschen, Und dann passiert es mir, dass ich manchmal Aufgaben auch übernehme, weil ich denke, ich krieg's schneller hin. Es gibt einen Leadership-Quote, also ein Leiterschaftszitat, das heißt, wenn du es schnell machen möchtest, mach's alleine, wenn du weit kommen möchtest, geh mit anderen. Und manchmal ist es so, dieser anstrengende Part, den du hast in deinem Alltag, auch als Pastor, wo du sagst, ich möchte mich so gerne in Menschen investieren. Und es dauert aber dann auch seine Zeit. Warum? Weil jeder sein eigenes Tempo hat im Reich Gottes auch. Und manchmal sitzt du da und bist im Gespräch mit Leuten und denkst dir, es ist doch so offensichtlich, was gerade der Punkt für dein Leben wäre. Mach doch einfach mal. Weil sonst ist es nicht lang, hat es keine lange Auswirkung. So. Und dann werde ich manchmal ein bisschen ungeduldig mit drin und vor allem, wenn es dann um die Ausbildung zum Beispiel von Lobpreisleitern geht. Da denke ich mir, ich liebe das, mich in Menschen zu investieren und wirklich Zeit zu nehmen, mir auch Instrumente beizubringen, how to lead worship, was auch immer. Und dann denke ich mir manchmal, jetzt müssen wir es doch eigentlich gecheckt haben, oder? Jetzt sind wir doch dran, jetzt können wir loslegen. Au, und jetzt. Und dann merke ich wieder, nee, sind noch nicht so weit, egal, dann mache ich es doch wieder selber. Und merke im Nachhinein, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, einfach mal Leute machen zu lassen, und sie im Nachhinein wieder zu sagen, hey, das und das war alles cool, da und da können wir noch dran arbeiten, voll gut. Aber nicht, wenn du schon super gut drauf bist, dann darfst du erst das machen. Und ich glaube, das sind wir in ganz vielen Bereichen, haben wir immer wieder diese Momente. Und vielleicht Hast du auch gerade so einen Moment, wo du sagst, hey, da gibt es einen Bereich in meinem Leben, da bin ich so ungeduldig und eigentlich will ich den Gott geben. Weil das Problem ist, wenn wir dieser Ungeduld stattgeben, dann werden wir irgendwann Dinge tun, von denen wir meinen, wir wissen sie besser und überstürzen. Und das Krasse ist, wir können die richtigen Dinge zum falschen Zeitpunkt machen und können ganz viel damit zerstören. Vielleicht hast du schon mal jemandem eine Kritik gegeben im falschen Moment. So, das, was du inhaltlich gesagt hast, war richtig, aber der Moment war noch so emotional geladen, dass es einfach nur falsch bei der Person ankommen musste. Und das passiert bei mir auch ganz oft. Ich bin so jemand, ich habe so eine Regel für mich, ich lobe sofort und ich kritisiere erst einen Tag später. Warum? Weil wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe und es mich am nächsten Tag immer noch nervt, dann weiß ich, ist es wert, in das Gespräch reinzugehen, zu sagen, hey, das und das stört mich gerade. Wenn ich aber am nächsten Tag merke, okay, eigentlich interessiert es mich jetzt gerade auch nicht, dann werde ich es wahrscheinlich nicht so schnell ansprechen, erst wenn ich es mehrfach wieder entdecke, weil ich ganz oft merke, dann habe ich vielleicht keinen guten Tag gehabt. Mein Gegenüber hatte vielleicht keinen guten Tag. Und einmal, ich sage immer, ein Fehler ist erst dann, wenn ich zweimal die exakt selbe Sache auf die exakt selbe Weise mache und hoffe, es ist ein anderes Ergebnis nachher dabei rausgekommen. Und das ist doch nicht der Fall. Aber warum macht Saul diese Handlung mit dem Opfer, dass er das vorgreift? Weil er Angst hat, dass die paar Krieger, die er schon losgeschickt hat, nachher vielleicht sterben und einer davon war sein Sohn. Und hier wird es manchmal herausfordernd, wenn es an Familie plötzlich geht und wir sehen, unsere Kinder machen irgendwelche Dinge, von denen wir vielleicht auch gar nicht gut finden, dass sie sie tun, wie sie sie tun, lassen wir doch auch manchmal fünfe Grade sein. Oder auch bei Freunden. Ich tue mich zum Beispiel ganz schwer, meine Freunde zu kritisieren, auch so, wenn ich merke, so in ihrem Lebensstil sind Dinge, die ich nicht gut finde, dann warte ich ganz oft, bis sie mich mal danach fragen, aber ich gehe ganz selten hin und sage, hey, darf ich da mal mit dir reden? Ich sehe da Dinge, die sind nicht gut. Warum? Weil es ganz oft auch Beziehungen kaputt macht. Und Saul macht dieses Opfer, weil er das Vertrauen in Gott in diesem Moment auch nicht hat, dass Gott spätestens rechtzeitig kommt. Und wenn wir haben letzte Woche die Predigt von David gehört, als er diese prophetische Geschichte, wie Saul eingesetzt wird, erlebt eigentlich. Also selbst wenn er nur aus der Vergangenheit leben würde, müsste Saul doch wissen, dass Gott, wenn er sagt, er kommt, dass er dann kommt. Ihr erinnert euch vielleicht diese verschiedenen Stationen, wo ihm Leute begegnen, wo es heißt, das sind Leute, die haben Brot und Wein dabei und dann gibt es wieder Leute, die haben Instrumente dabei und so weiter. Und all das passiert so, wie Samuel ihm das vorhergesagt hat. Und eigentlich aus dem allein müsste Saul doch wissen, okay, wenn Gott sagt, ich stelle mich dazu und ich komme rechtzeitig, dass ich dann auch rechtzeitig komme. Und weißt du, egal mit was du heute hierher gekommen bist und was du in deinem Leben schon erlebt hast und wo du manchmal das Gefühl hast, Gott ist gerade vielleicht nicht rechtzeitig da. Vielleicht bist du jetzt gerade in diesem... Ich sag dir eins, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und sein rechtzeitig ist nicht mein rechtzeitig. Mein rechtzeitig ist meistens sehr viel früher. Aber Gottes rechtzeitig ist genau in dem Moment, wo es optimal ist. Und wo er sagt, hey, hier macht es was mit mir. Gott kommt nie zu spät. Er ist in Kontrolle von allem. Und ich habe das selber in meinem Leben schon so oft erleben dürfen, dass ich dachte, oh nee, hey, jetzt ist aber sowas von 11:45. Und jetzt kann es gar nicht mehr funktionieren. Und plötzlich schnippt es und Gott hat irgendein Wunder wieder gemacht. Hat wieder was gemacht, wo er eine Tür aufgemacht hat im allerletzten Moment und du denkst dir manchmal, wow, damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Warum? Weil er hat es im Griff. Und er testet ab und zu damit auch mein Vertrauen und sagt, glaubst du mir wirklich, wenn ich dir sage, ich bin für dich, dass ich es auch bin? Glaubst du mir wirklich, wenn ich sage, ich versorge dich, dass ich dich versorge? Und zwar nicht dann, wann du es denkst, sondern dann, wann es richtig und wichtig ist. Und es gibt ein zweites Fehlverhalten von Saul, das noch gravierender eigentlich wird. Weil Saul bekommt einen Auftrag von Gott. Er soll die Amalekiter, ich glaube die Amalekiter waren es, soll er vernichten und zwar komplett. Also so Genozid-Style. Wirklich, alle sollen sterben. Männer, Frauen, Kinder, Tiere, alles. Einfach alles weg. Und Saul geht los und nimmt seine Männer, sie kämpfen, sie gewinnen und sie machen auf Sauls Befehl hin eine kleine Änderung des Plans und sagen, wir nehmen den König, nehmen wir mit als Gefangenen und wir sortieren aus, also die richtig guten Rinder und Schafe, die nehmen wir auch mit und dann opfern wir die Gott. Gar nichts übrig lassen. Die Idee von Saul war, komm, wir nehmen da was und opfern ein bisschen. Das macht Gott doch bestimmt besonders glücklich, wenn wir das machen. Yay! Und es passiert, dass Gott sagt, ich will dieses Opfer gar nicht. Saul, du tust schon wieder Dinge, von denen ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass du sie tust. Und wir lesen, dann kommt Samuel rein und er konfrontiert Saul damit und sagt, hey, Gott hat mich geschickt, um dir eine Botschaft zu sagen. Und dann lesen wir mal zusammen, was er da sagt. Samuel sagt nämlich, du hast Gott nicht gehorcht und es ist nicht okay, dass du den Plan Gottes, den Auftrag Gottes angepasst hast. Dann heißt es, aber ich habe dem Herrn gehorcht, beharrte Saul. Ich habe den Auftrag, den der Herr mir gab, erfüllt. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und alle anderen Amalekiter habe ich getötet. Dann haben meine Männer die besten Schafe und Rinder als Beute mitgenommen, um sie dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Übrigens finde ich das sehr spannend an der Stelle, dass Saul sagt zu Samuel, deinem Gott möchte ich sie opfern. Er glaubt doch an denselben Gott. Aber Samuel entgegnete, was gefällt dem Herrn mehr, deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist viel, sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König sein. Wow. Da stecken ganz schön viele Dinge drin. Das beste Opfer ist nichts im Vergleich dem Gehorsam Gottes Auftrag gegenüber. Und wisst ihr, Gehorsam wird als der wahre Ausdruck der Liebe und Freundschaft zu Gott beschrieben. Und diese Liebe und Bereitschaft zeigt sich darin zu sagen, ich bin bereit, Gottes Gebote zu befolgen, auch wenn es schwierig ist. Vor allem heute, wir sind in einer Zeit, die einfach so herausfordernd ist, wo Mindsets und Gedankenspiele in der Welt draußen sind, die sagen, aber das ist doch alles okay, das ist doch alles okay, das ist doch alles okay. Und die Bibel ist sehr klar und sagt, nein, ist es nicht. Gott hat sich da eine Ordnung überlegt. Und es ist dann nicht, dass wir hinstehen können und heute sagen können, ja, aber Gott, wir sind jetzt 2000 Jahre später oder noch mehr, heute wissen wir es besser. Das war ja damals alles anders. Nee, die Bibel ist sehr klar und sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es kommt alles immer wieder. Und wir werden das sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir Gott lieben, dass wir auch sagen, hey, es gibt Momente in unserem Leben, wo das sehr, sehr unangenehm ist, Gottes Wort zu befolgen. Wo ich gerne Dinge machen möchte, die sich gut anfühlen und die ich vielleicht in diesem Moment für richtig halte und Gott sagt, sind sie aber nicht. Und die Frage ist es mir das wert, dass sich am Ende die Gegenwart Gottes aus meinem Leben zurückzieht, weil ich sage, ich weiß es besser als Gott. Gehorsam ist eine Reaktion auf Gottes Liebe und eine Demonstration unserer Hingabe und Treue zu ihm. Manchmal gibt es Momente, die sind sehr, sehr herausfordernd. Also Gott hat schon echt interessante Sachen zu mir gesagt, die ich so machen soll. Und ich habe sie dann manchmal nicht gemacht, weil ich dachte, das sieht so dumm aus, wenn ich das mache. Und ich habe mich dann im Nachhinein immer wieder geärgert. Ich habe mal gehabt, dass ich gebetet habe und gesagt habe, ich möchte erleben, wie, Also ich bete einfach auf der Straße für jemanden und die Person wird gesund. So habe ich sogar gesagt, fände ich cool, mal wieder zu erleben. Und dann bin ich bin jeden Tag dieselbe Strecke in meiner Ausbildung mit dem Zug gefahren und habe immer am selben Bahnhof, wo ich umsteigen musste, habe ich zur selben Zeit immer die gleiche Person gesehen. Und ich hatte so ein richtiges, es war wie so ein Licht, das ich gesehen habe über diese Person, die, egal wo sie gelaufen ist, dieses Licht hinter diese Person her. Und der Geist Gottes sagt zu mir, Sven, das ist die Person, für die du jetzt beten darfst. Und wenn du das machst, dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Und ich stand da und da dachte ich mir, wow, ja, nein, doch, vielleicht. Ah. Und dann ist sie in den Zug eingestiegen und ich habe nicht gebetet. Und ich war so, ah, morgen Gott, morgen mache ich es. Ich stehe euch, ich habe es nie gemacht. Warum? Weil es waren immer ungefähr 50 Leute oder 100 auf diesem Bahnsteig und ich kann dir nicht sagen, warum ich Menschenfurcht vor diesen Leuten hatte, aber ich habe mich am Ende nicht getraut, auf diese Person zuzugehen. War sie nicht mehr da. So meine Möglichkeit, für diesen Menschen zu beten, war weg. Ich habe dann angefangen zu beten, dass einfach irgendjemand anders mit mehr Mut dieser Person begegnet, aber ich habe in dem Moment, ich habe mich ganz lang jeden Tag diese Möglichkeit gehabt, für diese Person zu beten, habe es nicht gemacht. Und dachte mir, was hätte denn am Ende schiefgehen können? Gut, klar, ich hatte gehofft, dass es die dann so Holy Spirit mäßig direkt so vom Bahnsteig fegt und alles cool ist bei der, aber wenn das nicht passiert, was wäre dann gewesen? Ja, bin ja nicht ich, der sie heilt. So, ist ja dann Gottes Problem in dem Moment. Aber da sind wir ganz oft so, dass wir sagen, okay, aber Gott, was ist eigentlich, wenn es jetzt nicht passiert? Ah, schwierig. Und ich kenne es deswegen, wenn Gott dir manchmal Dinge sagt, auch Entscheidungen zu treffen. Ich habe in meiner Schulzeit, ich war einer von wenigen, die wirklich ganz offiziell hingestellt und gesagt, ich glaube an Jesus. Und ich habe dafür Sprüche kassiert, das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, die waren nicht so schön. Und ich dachte mir manchmal wäre es einfacher, dass die Leute das nicht wissen. Dann denke ich mir, aber eigentlich, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, merken die Leute ja einen Unterschied. So, und dann habe ich gemerkt, wie ich gesagt habe, okay Gott, ich möchte dir da treu sein und mach diese Schritte, die du von mir auch verlangst. Und er hat dann so ein, zwei Ideen für mich gehabt und ich habe die gemacht und habe plötzlich gemerkt, wie Gott Türen aufgemacht hat. Warum? Weil ich gehorsam war. Ich bin hingestanden, habe einen Schülerbibelkreis damals geleitet und es hieß dann irgendwann, ja, nee, das passt jetzt gerade aber irgendwie nicht mehr. Und ich bin hingestellt und gesagt, nein, wir machen diesen Schülerbibelkreis. Und wenn ich ihn mitten auf dem Pausenhof mache, ist mir egal. Und Gott hat eine Tür plötzlich aufgemacht, dass wir das weiterhin machen durften. Und dann kamen plötzlich Leute dazu und es war richtig, richtig krass. Und der Punkt ist, wir können äußerlich ganz oft sehr fromm erscheinen und innerlich ganz arg weit weg von Gott sein. Und an unserem Gehorsam erkennen wir das. An der Art und Weise, wie wir die Bibel lesen und sie auslegen, erkennen wir das. Ob wir nah an Gott dran sind oder ob wir sagen, nee Gott, ich pick mir die schönen Stellen pick ich mir raus, die herausfordernden lasse ich weg. Und wer die Bibel mal so von vorne nach hinten durchgelesen hat, weiß, es gibt ganz schön viele Stellen, die sind von Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte, die zu Gott sagen, oder die zu Petrus sagen, ja, nee, wir haben dir alles gespendet, also alles, was wir eingenommen haben, haben wir jetzt gespendet. Und dann plötzlich, bam, tot umfallen. Und ich mir denke, wow, Jesus, das ist aber ungnädig. Warum war es okay, dass Gott es gemacht hat? Weil Petrus sie bestimmt zwei oder dreimal gefragt hat, ob sie wirklich alles gegeben haben, wenn sie das denn sagen. Und der Punkt ist, es ging Petrus und Jesus oder Gott in dem Moment auch nicht darum, dass sie gestorben sind, weil sie nicht alles gegeben haben, sondern weil sie gesagt haben, sie haben alles gegeben und einen Teil für sich behalten wollten. Die hätten das gar nicht machen müssen, die hätten gar nichts geben müssen. Ich glaube, die Gemeinde in Jerusalem war auch dankbar, hätten sie nur ein Drittel von dem gegeben, was sie gesagt haben oder was sie gebracht haben. Und den Rest für sich behalten. Wäre völlig in Ordnung gewesen. Aber weil sie hingestanden sind und gesagt haben, nee, ist alles, wir haben alles gegeben, alles. Lügen sie Gott an und bekommen die Konsequenz. Und wir haben vielleicht nicht immer sofort die Konsequenz, aber jedes Mal, wenn wir ungehorsam sind, hat das eine Konsequenz in unserem Leben. Ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht. Der erste ist Gehorsam sofort. An anderen Stellen in der Bibel sehen wir auch immer wieder, wie Gottes Liebessprache Gehorsam ist. Zum Beispiel in 1. Mose 22, 3, da sehen wir die Geschichte von Abraham, wie er Isaak opfern soll. Und er diskutiert nicht rum mit Gott und sagt, aber hey Gott, das ist doch der lang versprochene Sohn und jetzt habe ich den endlich und jetzt sagst du, ich soll den töten, ja okay. Nein, was macht Abraham? Jo, wir nehmen den Esel, wir nehmen ein bisschen Holz mit, ich nehme das Kind mit, ich habe ein Messer dabei, ich werde ihn töten. Er diskutiert nicht mit Gott. Warum? Weil er Vertrauen hat, dass Gott sich darum kümmern wird. Und wenn es am Ende so gewesen wäre, dass er hätte Isaak opfern sollen, dann glaube ich, hatte Abraham den Glauben, dass Gott ihm nochmal ein neues Kind schenken wird. Auch wenn er schon weit über 100 Jahre alt war. Und ich glaube, das ist ein Problem, das wir mit Gehorsam ganz oft haben, dass wir nicht sofort handeln wollen, sondern dass wir erst unsere Sicherheiten brauchen und uns noch dreimal absichern müssen, ist es auch wirklich so. Deswegen liebe ich die Geschichte von Gideon. Warum? Weil Gott zu ihm sagt, hey, geh los, du wirst die Midianiter besiegen, wie als wäre es nur ein Mann. Und er fängt an, ja, okay, Gott, das ist ein schönes Wort von dir, aber wäre es nicht möglich, dass wir nochmal gucken, ob es vielleicht nicht anders wird. So, wenn du das und das machst, habe ich euch vorhin erzählt. Aber wir sehen, wenn Gott was zu dir sagt oder zu mir sagt und ich wirklich sofort beginne zu handeln, dann sehe ich, wie mein Herz in Gott verwurzelt ist und wie ich dranbleibe oder in meiner Hingabe auch dran bin und sage, okay Gott, auch wenn es völlig crazy ist, auch wenn es gegen alles spricht, was in mir drin gerade ist, ich vertraue darauf, dass du am Ende den richtigen Plan hast. Gehorsam, auch wenn es keinen Sinn macht. Wie oft habe ich Dinge erlebt, wo Gott gesagt hat, geh zu dieser Person und sag ihr Folgendes. Und ich dachte mir, als ob, hey Gott, wirklich, also das macht so wenig Sinn, diesen Satz dieser Person zu sagen. Und Gott sagt, mach einfach, nicht lang diskutieren, machen. Und dann gehe ich plötzlich hin und ich habe das so oft erlebt. Dann habe ich ein Wort gehabt, das ich gar nicht ermutigend empfunden habe. Wirklich, null, gar nicht. Ich dachte, wenn ich jetzt zu dieser Person gehe und das sage, die haut mir ins Gesicht und sagt, was fällt dir ein? Und ich bin hingegangen und habe das Wort, das ich im Kopf hatte, eins zu eins so wiedergegeben und die Person fängt plötzlich an zu weinen und sagt, hey, das ist genau der Satz, wo ich Gott gebeten habe, dass ich ihn hören darf. Und da waren manchmal schon auch so aus der Kategorie Beschneidung im Sinne von, hey, du lebst gerade hier, da ging es, glaube ich, auch mal um ein Pärchen, das zusammengelebt hat, bevor sie verheiratet waren. Und ich dachte mir so, boah, das ist so einer der Sätze, die hasse ich ja Menschen zu sagen. Weil ich immer denke, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, müsstet ihr das doch besser wissen. Und dann hast du immer so diese A-Karte als Pastor, wenn du kommst und sagst, hey, also wirklich, wir finden das nicht gut. Oder ich finde es auch nicht gut. Jetzt, genau, sie werden dir mindestens verbal eine watschen und werden sich umdrehen und werden gehen. Und ich habe plötzlich erlebt, Menschen gesagt haben, hey, danke, dass du mir das nochmal gesagt hast. Ich war so am Struggeln, weil ich irgendwie, hat sich's falsch angefühlt, aber dann waren da so viele Stimmen, die gesagt haben, nee, es ist okay, machen doch alle so und es war jetzt nochmal, ich bin nochmal dankbar, dass du es so klar adressiert hast. Und ich dachte mir, als ich das Wort von Gott gehört habe, dachte ich, im Leben ist das nicht ermutigend. Ich hasse das, wenn es nicht ermutigend ist. Aber am Ende hat die Person ermutigt und Gott hat zu ihr gesprochen. Und ich finde das auch in der Geschichte von Petrus, als sie die ganze Nacht gefischt haben. Und das waren ja Profifischer, also ich habe keine Ahnung von Fischen, aber das waren Profis. Und Jesus dann kommt und sagt, hey, was, ihr habt nichts gefangen, das ist ja doof. Werft doch mal die Netze einfach auf der anderen Seite aus. So. Und du denkst dir, die wissen doch, dass man die ganze Nacht fischt, weil die Fische dann irgendwie so doof sind und in die Netze reingehen. Jetzt ist hellig der Tag, als ob die da jetzt reingehen. Was passiert? Das Netz ist so voll, dass es überquillt und dass sie es hier nicht mehr an Land bringen. Gehorsam ist ein Akt des Vertrauens in Gottes Weisheit, auch wenn seine Anweisungen für uns keinen Sinn ergeben. Bei Saul erleben wir das Gegenteil. Er kriegt eine klare Anweisung und denkt sich, ich weiß es besser. Das macht so und so gar keinen Sinn. Und dann passiert was, und ich finde, das finde ich noch viel tragischer, weil nämlich Samuel dann kommt und den Auftrag, den Saul hatte, plötzlich zu Ende führen muss. Was macht er? Die Bibel sagt, er zerhaut diesen König Agag mit einem Schwert in Stücke. Das heißt, weil Saul ungehorsam war, hat sich Samuel sogar noch eine Blutschuld auf die Hände gehoben, weil er jetzt jemanden umbringen musste, der das auch eigentlich ursprünglich nicht sein Auftrag war. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir lernen, gehorsam zu sein, auch wenn es weh tut. dem Wort Gottes gegenüber gehorsam zu sein und alles wow, sondern da steht, dass wir Entbehrungen haben werden, dass Menschen uns anfeinden werden deswegen. Und es sind Momente, die fühlen sich nicht gut an. Und Saul ging es um seine Anerkennung beim Volk. Dass er gesagt hat, komm, wir machen es, ich weiß es besser wie Gott, wir machen es ein bisschen anders, wir opfern sogar noch, weil dann machen wir noch so einen Scheingottesdienst, Opfer, bam. Nee. Weißt du, so viele Christen wundern sich, wo das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben ist, wo der Frieden Gottes in ihrem Leben ist. Und haben aber zeitgleich so viel Ungehorsam Gott gegenüber in ihrem Leben. Und vielleicht ist das deine Message heute Morgen. Wenn du sagst, hey, ich warte auf ein Wunder, ich warte auf einen Durchbruch. Lass dir vom Geist Gottes heute vielleicht ganz neu zeigen, wo lebe ich gerade ungehorsam Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber, seinen Werten gegenüber. Weil ganz oft dürfen wir uns überlegen, gehorsam zu sein, auch wenn es mir gar nichts bringt. Gehorsam, auch wenn nichts für dich dabei rausspringt. Manchmal fordert Gott einen Gehorsam von dir und von mir, ohne dass wir den unmittelbaren Nutzen erkennen. Zum Beispiel, wenn wir so wie vorhin diese prophetischen Eindrücke, wenn wir sie weitergeben, wir geben sie hoffentlich weiter also mein Wunsch und meine Hoffnung ist, dass irgendjemand von euch jetzt hier drin saß und diese Worte gehört haben und dass sie euch bewegt haben in eurem Herzen. Wenn ich jetzt wissen würde, da ist jetzt eine Person und das ist jetzt genau diese XY-Person, für die ist es jetzt. Und ich mache es nur dann, wenn ich weiß, dass die Person da ist, dann springt ja wieder für mich das raus, so, ah ja, da kommt nachher vielleicht jemand und sagt, hey, dein Wort, Halleluja, das war so wichtig. Nein, am Ende des Tages darf ich gehorsam sein, muss ich gehorsam sein, in der Erwartung, dass es mir überhaupt nichts bringt. Vielleicht hat Gott dich schon mal gechallenged, dass er gesagt hat, hey, nimm Betrag XY und schenk ihn dieser Person. Und da kriegt man außer einem Danke oft nichts zurück. Und wisst ihr, was noch viel besser ist? Ich habe das erlebt mal, ich hatte eine Phase in meiner Studienzeit, da habe ich Bücher kaufen müssen. Und ich hatte ein Datum, zu wann ich diese Bücher haben musste. Und ich hatte 0, gar kein Geld in diesem Moment für diese Bücher übrig. Und ich habe eine Geschichte erzählt auf einem Jugendcamp. Und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was ich... hatte auf jeden Fall nichts mit meinem Problem zu tun. Und wir haben noch genau 50 Euro haben mir gefehlt für diese Bücher. Am Ende dieses Camps hatte ich in meinem Gitarrenkoffer einen namenlosen Umschlag mit 50 Euro drin. Der Punkt ist, ich habe niemandem gesagt, dass mir 50 Euro fehlen. Und ich habe auch niemanden aufgerufen, jetzt speziell was für mich zu spenden. Sondern am Ende hat Gott jemanden genommen aus diesen Jugendlichen. Und ich habe mir dann noch gedacht, krass, wir hatten von denen einfach jetzt 50 Euro dabei. Und hat das da hineingelegt. Und Gott hat mich wieder versorgt. Und hier... Warum erzähle ich diese Geschichte? Nicht, weil ich sagen will, guck mal, was für ein gesegneter Typ ich bin, sondern auch hier, ich habe gedient, ich habe nichts erwartet, sondern ich habe gesagt, Gott, du bist im Fokus, ich erzähle ein Zeugnis, ein Testimony von dir, in der Hoffnung, dass dein Wirken bei den Leuten ankommt und nicht, dass ich da nachher irgendwas davon habe. Dasselbe war, ich wollte, bevor ich Theologie studiert habe, wollte ich nach Südafrika fliegen. Einer meiner besten Freunde, der für mich wie ein Bruder ist, ist nach Südafrika gegangen, war davor so ein total wilder Typ. Also müsst ihr euch vorstellen, er war Sohn eines Gemeindeältesten und er war so das Gegenteil von 1. Timotheus 3. So, also so dieser Moment, wo du dann sagen müsstest, wenn wir es jetzt ernst nehmen, hätte man den Vater von seinem Ältestenamt entziehen müssen, weil er war kein guter Vater für seinen Sohn. Weil sein Sohn war sowas von dagegen und er war Drummer, lief rum, so, war so ein verkappter Punk, ist morgens mit einer Lederjacke reingelaufen, in der zwei Bierflaschen noch drin waren, hat dann morgens noch so, einfach nur, damit die Leute sehen, damit er anecken konnte. Oder hat einmal die Woche hat er die Frisur geändert und hatte ich glaube, er hatte so gefühlt jede Haarfarbe, die man sich vorstellen kann, hat er irgendwann mal gehabt. Und du hast ganz oft seine Mama in der ersten Reihe vorne sitzen sehen und sie war so, ihr ist die komplette Farbe aus dem Gesicht gewichen, als er die Mütze beim Schlagzeugspielen runtergezogen hat und du dann dachtest, Yo, Bruder, was ist da los, ey? Warum hat er das gemacht? Zum einen, weil er immer die Aufmerksamkeit von seinem Papa haben wollte, die er nie bekommen hat. Und weil er einfach von seinem Typ her einfach auch so einer war, der einfach immer dagegen war. Der ist irgendwann nach Südafrika geflogen auf eine Bibelschule und hat da ein Jahr gemacht. Er kam zurück, er war vollkommen verändert. Und ich habe ihn gesehen und dachte mir, das will ich auch. Er hat mir Stories erzählt, wirklich, eine der zwei Stories, die waren richtig krass. Die waren auf einem Kongress, Pastor betet und in Afrika ist ja auch dieser Hexenkult und so richtig krass. Und dann kam so eine richtige Hexe da rein und rennt auf den Prediger zu und der Prediger steht vorne, spürt, was da passiert und sagt, im Namen des Herrn, nein. Macht so eine Handbewegung und plötzlich so 2 Meter vor dieser Person, schießt die gegen die nächste Wand und bam, klebt an der Wand und es passiert gar nichts mehr. Ein anderer Moment, und ich dachte, wow, habe ich noch nie erlebt, würde ich voll gerne mal sehen, wie das passiert. Ein anderer Punkt, den er hatte, war ein junger Mann im Gottesdienst, besessen von einem von diesem Freimaurergeist. Der Pastor kriegt einen Eindruck des Herrn, spricht über ihn, betet über ihn, der klappt im Gottesdienst vorne zusammen, ruckelt und zuckelt und macht Dinge, die, ich weiß nicht, ob ihr sowas vielleicht schon mal erlebt habt, auf jeden Fall so, dass es richtig, richtig heftig wurde. Und am Ende dieses Gebets liegt dieser Mann in einem Frieden da, zeitgleich brennt sein Haus ab. Während er dieses Befreiungsgebet erlebt, brennt seine komplette Bude ab und am Ende heben sie aus der Asche 3 Dinge raus. Ein Holzkreuz, eine Papierbibel und ein Liederbuch, ein christliches, unter der Asche. Noch nicht mal angesenkt, irgendwas da davon. Alles andere von diesem Haus niedergebrannt. Und ich dachte, wow, hey, das sind Stories, wo ich mir denke, huh, da geht mein Glaubenslevel hoch und ich denke mir, Ich will nicht, dass nur die Afrikaner das erleben. Ich will das auch erleben, Mann, hier. Lasst uns da mehr Glauben entwickeln, dass wir solche Dinge sehen und erleben dürfen. Und auf jeden Fall, ich wollte nach Südafrika gehen und Gott spricht in einem Traum vorher zu mir und sagt, Sven, geh nicht. Du kannst da schon hingehen, es ist eine gesegnete Zeit, du wirst krasse Sachen erleben, aber ich habe hier einen größeren Plan für dich. Und da waren so viele Menschen um mich herum, die gesagt haben, Sven, das ist die dümmste Entscheidung, die du treffen kannst, wenn du jetzt nicht nach Südafrika gehst. Menschen verlieren ihre Geschäftsbeziehungen, weil sie sich da eingesetzt haben, dass du dort hingehen kannst. Und ich habe gesagt, okay, aber Gott hat gesagt, ich soll nicht. Also bin ich nicht gegangen. Halleluja, heute stehe ich hier. Nach vielen, vielen Dingen, die da noch passiert sind. Wir dürfen Dinge tun, nicht, weil so viel für mich dabei rausspringt, sondern wir dürfen sie tun, weil sie Gott am Ende des Tages ehren. Weil sie anderen Menschen Gutes tun. Und ich will Dinge in meinem Leben tun, wenn Gott sie sagt. Warum? Weil ich gehorsam Gott gegenüber sein möchte. Weil ich sehen möchte, wie Menschen an mir sehen, er redet nicht nur drüber, sondern er lebt das dann auch. Wisst ihr, es gibt immer wieder Gründe, ich habe euch vorhin schon welche genannt, Sachen nicht zu tun. Aber ich habe gesagt, ich will mein Leben in der Abhängigkeit Gottes leben, und in diesem Gehorsam, und auch wenn es mir manchmal schwerfällt, und ich sage euch, ich kann euch genügend Geschichten aus meinem Leben erzählen, die sprengen jetzt den Zeitrahmen. Und es ist eine Entscheidung am Ende des Tages. Ich kann einen Auftrag Gottes bekommen und ich kann mich bewusst dagegen entscheiden und sagen, will ich nicht. Aber ich habe mich dafür entschieden zu sagen, Gott, mein Leben soll unter deiner Führung stehen. Und alles, was ich tue, soll deinen Namen verherrlichen. Und ich weiß, nicht alles, was ich tue, verherrlicht seinen Namen. Aber ich versuche mein Bestmögliches, dass es mehr und mehr dahin wird. Und wisst ihr, die Geschichte von Saul und auch Samuel in 1. Samuel 15, finde ich, ist eine eindrucksvolle Mahnung an uns. Wir haben manchmal das Problem, dass wir mit unserem Calling spielen, mit unserer Berufung spielen. Wir denken, naja, komm, einmal ist kein Mal. Und wir sehen, bei Mose war einmal schon ziemlich viel. Wir sehen bei Saul, wir können mehrmals daneben langen in unserem Calling und am Ende verlieren wir das. Wisst ihr, wie krass das ist? Gott kommt am Ende und sagt, es gereut mich, Saul ausgewählt zu haben. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich so eine große Angst in meinem Leben haben könnte, dann wäre es die, dass Gott eines Tages sagen könnte, ich bereue es, dass ich dem Sven das anvertraut habe, was ich ihm anvertraut habe. Wisst ihr, das ist für mich ein Antreiber, der sagt, hey, und ich frage immer wieder, bin ich noch auf dem Weg Gottes? Bin ich da, wo Gott mich haben möchte? Sehe ich Frucht in meinem Leben und sehe ich Dinge, die Gott ehren? Warum? Weil dieser Satz, Gehorsam Gottes ist besser. Dass Gott sagt, eure Brandopfer und Schlachtopfer und all die Dinge, ich finde, sie ekeln mich an. Aber dieser Moment von Gott sagt und ich tue, das ist seine Liebessprache. Und wisst ihr, es gibt im Hebräischen das Wort Yada. Das ist einer von vielen Begriffen, die was mit Lobpreis zu tun haben. Und Yada steht für ein tiefes, persönliches Erkennen. Und zeigt uns auch, dass Gott so viel mehr möchte von uns, als nur so ein, ich habe dich mal gehört, ich weiß von dir. Dieses tiefe Erkennen, dieser Begriff und in seinen Abwandlungen, wird unter anderem als Euphemismus benutzt, wenn es in der Bibel darum geht, dass Menschen Sex hatten. Ihr kennt es vielleicht. Und Adam erkannte Eva. Das ist nicht nur so ein, ach, hübsch, junge Frau, schön sie zu sehen. Nein, das ist nicht dieses Erkennen, sondern das Erkennen von, wir sind da eins geworden. Wir sind in so einer intimen Geschichte drin, dass es eigentlich schon nicht mehr zwei sind, sondern nur noch eins. Und genau das wünscht sich Gott von dir und mir. Eine Beziehung, die so tief und innig ist, dass es nicht mehr heißt, okay, Gottes Wille, was ist Gottes Wille, was ist mein Wille, sondern dass ich sage, Gottes Wille ist mein Wille. Und da, wo mein Wille nicht Gottes Wille ist, lerne ich, meinen Willen unterzuordnen und erlebe, wie er einen Riesenunterschied in deinem und meinem Leben macht. Und wisst ihr, diese Beziehung, die wir dort haben können, die kommt und drückt sich aus in einem Gehorsam, der nicht aus Zwang passiert. Wisst ihr, wir können ja gehorsam sein im Sinne von, ich befehle und du machst. Da haben wir in Deutschland nicht so viele gute Erfahrungen damit gemacht. Aber ein Gehorsam aus Liebe und Hingabe ist so viel besser als Motivation. Wo wir sehen, wie Gott einen Unterschied macht, wie ich einen Unterschied mache, dass ich nicht hingehe und sage, okay Gott, beim Thema Sex, wie weit kann ich gehen, dass es noch okay ist? Sondern Gehorsam aus Liebe würde bedeuten, wie weit bleibe ich von dieser Linie weg, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme? Wie viel Lüge ist okay? Wie viel Unwahrheit? Damit es noch so... Nein, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie kann ich Gott lieben und es ausdrücken, indem ich davon wegbleibe, so weit wie ich kann? Was führt mich in Versuchung? Und nicht gucken, wie nah kann ich an meine Versuchung ran, dass es noch okay ist. Und ich lade dich ein, wir wollen noch einen Song singen. Weil vielleicht steckst du gerade in einer Situation in deinem Leben, wo du sagst, ich habe schon ganz viel probiert. Gerade wenn es um Versuchungen geht, wenn es um vielleicht Süchte geht auch. Wo du sagst, ich würde so gern weg davon. Und ich komme immer wieder, muss ich gucken, ja okay, warte mal, ein bisschen nah kann ich noch gehen, wie nah kann ich noch gehen? Ah, und doch wieder, Mist. Wer hat das schon mal erlebt? Ey, du bist nicht allein. Weißt du was, wir glauben an Gott, der Wunder tut. der Dinge auf den Kopf stellen kann. Der, wenn wir es zulassen und sagen, hey, ich möchte in diesem Bereich gehorsam sein, der plötzlich Türen öffnen kann, die panzerschrankmäßig verschlossen sind. Warum? Weil Gott ist ein Gott des Unmöglichen. Wo es für uns unmöglich scheint, da fängt bei Gott gerade erstmal das an, was er eigentlich alles kann. Und ich lade dich ein, der Song heißt Gott der Wunder. Und leg genau das jetzt rein, wo du sagst, hey, da brauche ich mein Wunder, da brauche ich meinen Durchbruch. Und vielleicht ist es für dich auch dieser Gedanke, hey, ich brauche dieses Wunder überhaupt. Gehorsam zu sein. Gehorsam ist nie einfach. Gehorsam ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Gehorsam bedeutet manchmal, Dinge zu tun, die unpopulär sind, Dinge zu sagen, die in der Welt auch nicht angenehm sind. Auszuhalten, dass vielleicht alle gegen dich sein könnten. Aber wisst ihr was? Solange Gott für mich ist, er kann gegen mich sein. Amen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke, dass dein Wort immer wieder aufs Neue sagt, da wo unser Wollen, unser Können übersteigt, dass du uns die Kraft gibst, die wir dafür brauchen, Jesus. Denn wir wollen es jetzt dir bringen. Du kennst unsere Herzen besser, als wir sie selber kennen. Du weißt, wo wir gerade unsere Baustelle haben, wo wir diesen Durchbruch haben wollen, wo wir uns danach sehnen, dass du den Unterschied machst, Jesus. Danke, dass dein Geist jetzt kommt, dass er uns Dinge aufzeigt, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation drin, wo du merkst, hey, Gott, gehorsam zu sein, würde die eine oder andere Entscheidung bedingen, die vielleicht sich gerade nicht schön anfühlt, aber von der wir wissen, dass Gott Segen drauflegen möchte. Und ich lade dich ein, diese Situation Gott zu bringen und zu sagen, hey Gott, nicht sollte ich das machen, sondern wie und wann.